Herzlich willkommen, schön habt ihr wieder eingeschalten. Heieiei, jetzt sind doch ein paar Tage vergangen seit der letzten Folge. Der Grund war irgendwie ein Mix aus der erbärmlichen Hitze, einiges zu tun für unser Mutter-Podcast Vinylopresso und natürlich mussten wir unser Trauma verarbeiten, den Rauswurf aus der Fußball-Weltmeisterschaft, gekämpft bis zum Ende und dann haben die Argentiner den Sack zugemacht. Das hat geschmerzt, das mussten wir alle erstmal ein bisschen verdauen, deswegen durftet ihr unter anderem auch ein bisschen länger warten. Spaß beiseite. Schön, bist du wieder mit dabei. Es geht heute wieder um E-Commerce und es wird spannend, denn wir haben wieder mal ein Gründer bzw. ein Gründerin-Interview und ihr kennt mich ja, ich werde jede Menge Fragen stellen und bin gespannt, was ich da an Antworten erhalte. Ganz wichtig, ihr wisst es ja, die absolute Voraussetzung für diesen Podcast ist immer was Leckeres zu trinken zu haben. Bei mir ist es ein Riesenpott Wasser, den Kaffee habe ich schon intus. Und damit könnt ihr dann hier so richtig durchstarten. Wir starten auch direkt rein in das Thema. Ich möchte sie gar nicht groß ankündigen, außer gleich den Namen sagen. Und das darf sie alles selber erzählen, was sie so macht. Und dann kommt mein Fragengewitter. Also jetzt testen wir erstmal hier das Setup durch. Ich hatte übrigens die Wahl, das Ganze hier in Studioqualität aufzunehmen, aber irgendwie hatte ich keine Lust, bei der Hitze mich im Studio zu quälen. Aus dem Grunde gibt es mal wieder ein schepperndes Smartphone-WhatsApp-Interview. Sorry dafür, da müsst ihr einfach durch. Aber hier geht's ja wirklich um den Content und da können wir mal kurz über die Tonqualität hinwegschauen oder wie auch immer. So, jetzt gucke ich erstmal, ob die liebe Tanja da ist. Hallo Tanja.
Hallo.
Ja, Tanja, ich habe dich auf Instagram gefunden. Der Algorithmus hat dich ausgespielt. Ich versuche mal ganz grob zu beschreiben, was du tust. Und ich glaube, das ist gar keine große Geschichte am Ende für mich zu verstehen. Du verkaufst Schmuck, so weit, so gut. Und ich habe ein Video ausgespielt bekommen, in dem du dich darüber beklagt hast, dass du machen kannst, was du willst, dass du die Videos erstellen kannst, wie du willst, dass du ja alles ganz, ganz toll machst, was du übrigens tust, da sage ich auch noch was dazu, und trotzdem kommt keine Reichweite. Und das hat mich so interessiert, dass ich dich kurzerhand kontaktiert habe und wir dann dieses Interview abgemacht haben. Jetzt meine Frage gleich mal zum Start. Wer bist du? Was machst du? Wie kam es dazu?
Ja, ich bin die Tanja. Ich bin 33 Jahre alt. Mir gehört der Online-Shop lavirajewelry.com. Dort verkaufe ich bezahlbaren Edelstahlschmuck, der wasserfest ist, nickelfrei, hautfreundlich für Frauen jeden Alters. Und ja, hab da Spaß dran gefunden, wie das alles angefangen hat. Das hat angefangen im November 2023. Da war ich noch schwanger, beziehungsweise hochschwanger mit meinem ersten Sohn. Der ist jetzt mittlerweile 2,5. Und ja, hatte schon länger irgendwie das Bedürfnis, mich so ein bisschen selbstständig zu machen. War davor Urlaub und hatte dann irgendwie, mir hatte der Algorithmus bei TikTok irgendwas ausgespielt. Und zwar war das eine Frau, die sowas Ähnliches wie ich gemacht hat. Die hat sehr, sehr schöne Videos gemacht, wo sie ihren Schmuck auch verkauft hat und das alles sehr, sehr schön eingepackt hat. Sehr ästhetisch, sehr, sehr ansprechend. Und dann dachte ich mir, aber sowas möchte ich auch machen. Und dadurch, dass ich auch sehr viel Schmuck getragen habe, aber mir nie bewusst war, dass es ja verschiedene Materialien gibt, hatte ich immer Schmuck an, der immer nur so gefühlt 2-3 Wochen gehalten hat, weil der immer angelaufen ist. Also ich hatte Ringe an, die waren auch sehr günstig natürlich. Ich hatte Ringe an, bin damit in Urlaub gefahren und die sind dann immer blau angelaufen. Ja, und dadurch habe ich dann irgendwie so erfahren, durch das Video, weil ich mich dann auch ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, okay, es gibt verschiedene Schmuckmaterialien, worauf man vielleicht mal achten sollte. Und da bin ich dann auf Edelstahlschmuck gestoßen und dadurch, dass ich das so toll fand und mir dachte, dadurch, dass ich ja jetzt in Elternzeit bin, werde ich ja super viel Zeit haben, was dann nicht der Fall war, könnte ich ja auch mal sowas starten. Und so ist das dann alles gekommen. Und dann habe ich halt einfach mal gemacht.
Ich habe von Schmuck so ziemlich gar keine Ahnung. Also ich trage außer so ein Lederarmband aus Neuseeland eigentlich gar keinen Schmuck. Aber ich stelle mir gerade die Frage, um mal kurz noch bei deinem Produkt zu bleiben. Edelstahl klingt schwer als Schmuck, oder?
Nee, ist es überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht schwer. Das ist ganz, ganz leicht eigentlich. Also lässt sich auch super tragen, auch Ohrringe und so. Man denkt das immer, weil sich das so anhört, aber das ist eigentlich gar kein schweres Material, nee.
Und was ich auch weiß, ich glaube, so ziemlich alles. Also Silber läuft ja definitiv an, Gold läuft an. Also ist es im Prinzip ja nur, glaube ich, mit meinem Halbwissen Edelstahl und Platin, was eigentlich nicht anläuft, oder?
Genau, richtig. Also bei Silber sollte man auch drauf achten, der ist halt auch nicht wasserfest, der kann sich auch verfärben. Bei Edelstahl, der ist rostfrei, da passiert rein gar nichts. Es gibt ja auch so Chirurgen, Edelstahl und so weiter. Ich verkaufe das 316L Edelstahl, das ist das etwas bessere Edelstahl. Und klar, es kann natürlich sein, es ist halt sehr, sehr leicht vergoldet, ne? Es sind 18 Karat. Es ist eine Beschichtung. Da muss man dann schon darauf achten, dass man den Schmuck ein bisschen pflegt. Zum Beispiel, wenn man ja zum Beispiel damit im Pool war oder so, dass man den danach mit klarem Wasser auch wieder abspült, weil sonst dieses Chlor aggressiv sein könnte und die Beschichtung dann abgeht von dem Gold. Aber sonst kannst du damit machen, was du willst. Und da war ich echt begeistert von, weil es halt auch bezahlbar ist. Und wenn du den gut pflegst, hast du da echt lange was von.
Mhm. Ja, spannendes Thema. Also wie gesagt, beim Schmuck habe ich sowas von überhaupt keine Ahnung, aber von was ich eine Menge Ahnung habe, ist das Thema E-Commerce. Liebe Leute da draußen, ich werde Sie jetzt ins Kreuzverhör nehmen und wir hatten nur ein klitzekleines Vorgespräch und ich habe ihr ganz klar gesagt, sie muss nicht auf alles antworten, ja, nur weil ich neugierig bin. Aber wir starten jetzt mal voll rein. Und zwar in dem Moment, wo du dir überlegt hast zu starten, kam ja erstmal ein riesiger Berg an To-Dos auf dich zu. Ich habe gesehen, du hast einen Shopify-Shop, du musstest deinen Instagram-Account einrichten, du musstest dir überlegen, wo du das Ganze einkaufst oder selber herstellst. Ich weiß ja nicht, ob du das alles selber produzierst und so weiter. Erzähl mal so, wie waren die Anfänge, wie ist das Ganze technisch, IT-mäßig gestartet und was hast du da so erlebt?
Also gestartet habe ich ja mit dem Shopify-Shop. Da habe ich mir dann erstmal alles aufgebaut. Das Gute war, dass ich früher in meiner Teenie-Zeit habe ich auch selber gecodet. Also hatte da eine eigene Homepage. Da gab es ja diese gab es zwar auch, aber ich habe das nicht benutzt. Ich habe da schon diese Codes, PHP, HTML und so, hatte ich schon alles drauf. Deswegen war ich da schon so ein bisschen drin. Nur mit Shopify, das geht ja super einfach und das wird dir ja im Algorithmus auch so oft ausgespielt. Das habe ich mir aufgebaut. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht, weil das früher auch echt meine Leidenschaft war. Ich hatte so einen eigenen Blog, als ich ein Teenie war und habe da so über mein Leben geschrieben und fand das immer alles ganz, ganz toll. Genau, damit habe ich gestartet. Dann habe ich natürlich erstmal gegoogelt, wo bekomme ich diese Ware her? Wie funktioniert das alles? Da habe ich auch viel mit ChatGPT, glaube ich, gearbeitet. Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher, oder war das?
Das würde ungefähr hinkommen von der Zeit.
Ja, das kann sein, dass ich da schon ein bisschen ChatGPT gefragt habe, wo ich das alles herbekomme und habe dann einfach mal wild drauf losbestellt. Also ich hatte, keine Ahnung, ich habe vielleicht mit 200 € gestartet, habe mir da so ein kleines Sortiment eingekauft und habe dann, als das angekommen ist, das abfotografiert und habe das online gestellt und war dann aber parallel noch auf einer anderen Plattform und zwar auf Etsy. Mhm. Auf Etsy habe ich dann auch verkauft, genau.
Oh, spannend.
Hast dann angefangen, ja.
Jetzt gehen wir gleich rein. Etsy versus Shopify. Wenn du diese beiden Welten miteinander vergleichst, betreibst du jetzt beide Kanäle weiterhin parallel oder bist du komplett auf Shopify umgestiegen? Und wie kam es vom Wechsel, sage ich jetzt mal, vom doch sehr betreuten Etsy-Umfeld in das doch etwas kältere Shopify-Gewässer?
Also ich hatte das parallel am Laufen. Mit Etsy hat das natürlich super am Anfang funktioniert. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen, weil ich hatte Schmuckstücke dort verkauft, die sich sehr gut verkauft haben. Und zwar waren das Kleeblatt. Armbänder, Ketten und so weiter mit dieser Kleeblattform. Was ich damals nicht wusste, war, dass dieses Design geschützt ist.
Oh nein.
Also das ist wohl ein, ja, das ist wohl ein designgeschütztes Symbol. Und Etsy hat mich daraufhin gesperrt. Das war schon nach 3 Monaten oder so, wo es dann noch wirklich gut lief. Ich habe mich auch echt gefreut. Dachte so, boah, diese Kleeblattsachen, die laufen aber echt super. Ja, dann haben die mich gesperrt, weil ich dagegen verstoßen habe, Design, bla bla bla. Und ja, dann blieb mir ja nichts anderes übrig, als über Shopify dann weiterzugehen. Habe mir dann natürlich noch andere Plattformen gesucht und bin dann auf TikTok gelandet tatsächlich. Weil das Problem ist, bei Shopify sich diese Reichweite auch erstmal aufzubauen. Und das war halt der Vorteil bei Etsy, da hast du ja quasi schon die Reichweite. Da hast du ja schon einen riesen Kundenpool sozusagen.
Mhm. Aber auch einen heftigen Wettbewerb, oder?
Auch einen heftigen Wettbewerb, ja. Und deswegen kam mir das auch so komisch vor, warum da so wenige diese Kleeblattsachen verkauft haben, wenn sie doch so gut laufen. Aber ja, jetzt weiß ich ja, wieso.
Jetzt weißt du es. Und da bist du ja noch, sag ich es mal mit der Sperre, noch glimpflich davongekommen oder gab es auch ein nettes Anwaltsschreiben mit einer hohen Kostennote?
Ja, das kam dann ein paar Monate später. Nein. Tatsächlich. Ich habe dann mit Shopify weitergemacht, TikTok weitergemacht, hab da meine Videos gepostet und so weiter, hab meinen Kleeblattschmuck natürlich da weiterverkauft. Und irgendwann, ich glaube, das war im Mai 2025, habe ich ein Anwaltsschreiben bekommen, ja, von dieser Luxusmarke. Genau. Okay. Und ja.
Magst du uns verraten, wie hoch die Summe war?
3.500 Euro Strafe.
Oh, das tut weh. Das ist richtig heftig.
Ja. Und das ist halt das Schwierige bei Schmuck, ne? Du hast so viele Designs und so weiter. Manchmal weißt du gar nicht, dass das eigentlich geschützt ist. Wo willst du das doch wissen? Ich wusste das nicht, dass das eine teure Marke ist, wenn ich ehrlich bin.
Mhm. Aber dann ist ja nicht nur die Mahnsumme das Problem, sondern du hast ja wahrscheinlich auch eine Unterlassungsandrohung, eine Unterlassungsklage oder wie man das nennt, bekommt. Sprich, du musstest dann wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit auch dieses Design vom Markt nehmen, oder?
Genau, also die haben mir dann geschrieben, ich soll denen alle Schmuckstücke zuschicken. Sie wollen das vernichten. Ich musste eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Ich hatte dann natürlich auch einen Anwalt zu eingeschaltet, der mich auch viel Geld gekostet hat.
Hast du eine Rechtsschutzversicherung gehabt?
Nein.
Das heißt, das würdest du auf jeden Fall jedem mal empfehlen, der sich selbstständig macht mit dem Shop, oder?
Definitiv, ja. Auf jeden Fall eine Rechtsschutz, weil sowas kann immer passieren. Und habe ich mir dann auch danach direkt gemacht, ne, falls nochmal irgendwas in die Richtung vorkommt.
Magst du uns verraten, was du da für ein, das ist ja auch ein spannendes Thema, das habe ich noch gar nicht thematisiert, liebe Leute da draußen. Was kostet denn so eine Rechtsschutzversicherung und was hast du denn da abgeschlossen, um dein Business zu schützen etwa?
Boah, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
Ja, nur ganz grob.
Ich glaube, ich zahle so 60 Euro im Monat.
Okay, das ist dann doch eine gute Nummer. Und was ist da inkludiert? Vor was bist du geschützt?
Ja, alles, was halt mit meinem Business zu tun hat quasi. Mhm. Aber was genau, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wenn ich ehrlich bin.
Ist ja kein Thema, machen hier keine Produktberatung für Rechtsschutzversicherung, aber ist ganz, ganz wichtig für solche Anwaltschreiben. So, jetzt war guter Rat teuer, jetzt hast du die 3.000 Euro am Hintern gehabt und hast nochmal neu gestartet. Wie hast du jetzt sichergestellt, dass du designtechnisch auf der sicheren Seite bist beim Schmuck?
Genau, also mir war dann bewusst, okay, ich muss die ganzen Kleeblatt-Schmuckstücke rausnehmen. Was mir da auch passiert ist, ich hatte mir ja dann, als ich bei Etsy gesperrt worden bin, habe ich mir eine gute Reichweite bei TikTok aufgebaut. Die haben mir dann aber meinen Account auch gesperrt.
Hey, du bist aber eine, nur gesperrt hier.
Ja, weil ich ja da auch gegen dieses Designrecht da verstoßen habe. Und die sind ja auch nicht dafür, dass man quasi so Fake-Sachen...
Ja, aber Tanja, jetzt mal unter uns. Hast du gedacht, auf einer anderen Plattform gibt's weniger Haue als auf der einen Plattform? Du musstest doch gewusst haben, dass du da wieder einen Hammer rennst, oder?
Ja, Habe ich mir gedacht, aber ich bin das Risiko einfach eingegangen. Ja, bin ich offen und ehrlich. Ich bin es einfach eingegangen und dachte so, komm, ich versuch's jetzt einfach da. Richtig blöd.
Aber so interessant, ich stelle mir manchmal die Frage, wie kommen solche Abmahnungen zustande? Sind das Anwälte, die nur danach suchen? Oder ist das die Firma selber, die Brand, die den Anwalt losgeschickt hat? Hast du das rausgefunden, wer dich eigentlich da angeschwärzt hat?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das speziell Anwälte sind, die nur sowas machen, weil ich jetzt vor ein paar Wochen erst eine Schmuckkollegin, mit der ich ein gemeinsames Gewinnspiel auf TikTok gemacht habe. Das mache ich immer ganz gerne. Ich verbinde mich dann immer mit anderen Schmuckbrands und mache da was gemeinsam mit denen. Die hat das gleiche Anwaltsschreiben bekommen von denen. Und ich hatte sie davor noch gewarnt, weil ich gesagt habe, guck mal, du hast da auch Kleeblattsachen drin. Ich würde sie rausnehmen, hat sie natürlich nicht gemacht. Und jetzt hat sie genau das Gleiche wie ich. Und es ist tatsächlich auch der gleiche Anwalt.
Ich habe dir die absolute Top-Idee. Wenn das mit dem Schmuck mal nicht mehr funktioniert, dann kannst du Jura studieren und wirst Anwältin. Was meinst du dazu?
Das ist eine sehr gute Idee. Das könnten wir doch, das könnte ich mal in Angriff nehmen, definitiv.
Ja, also, jetzt gehen wir mal ein bisschen in das Business rein. Du bist seit 23 unterwegs, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann ging erstmal ziemlich Gewinn flöten durch die 3000 Euro, die du da als Note gehabt hast. Magst du uns ein bisschen was über deinen Erfolg des Unternehmens aktuell sagen? Du musst nicht genaue Zahlen nennen, aber wo stehst du momentan mit deinem Business?
Wie soll ich das sagen? Also es ist okay. Es ist jetzt nicht viel. Es ist aber auch nicht wenig, würde ich sagen. Es ist aber noch sehr viel Luft nach oben. Mhm. Es ist, also ich habe noch einen ganz normalen Job. Ich arbeite da 80%.
Oha, was machst du, wenn ich fragen darf?
Ich bin angestellt bei einer Krankenkasse.
Okay.
Und mache da ganz normal Sachbearbeitung. Und es ist bei weitem nicht so viel, wie ich dort verdiene, sagen wir es mal so. Also es ist kein Vollzeitgehalt.
Okay. Und was kannst du jetzt von deinem Business mehr oder weniger finanzieren? Ist das kostendeckend oder ist ein Urlaub drin oder ist es ein bisschen mehr?
Es ist kostendeckend, auf jeden Fall. Ich würde sagen, so ein Tausender im Monat Gewinn habe ich auf jeden Fall.
Das ist doch auf jeden Fall schon mal ordentlich. Da kann man mitarbeiten. Langt leider nicht zum Leben, ne?
Nee, leider noch nicht. Aber wäre natürlich schön, wenn das irgendwann mal klappen würde.
Jetzt gehen wir mal auf die Reichweite. Du hast ja in einem Video gesagt, wie kriege ich die Reichweite hin? Jetzt ist es natürlich schwierig, Reichweite organisch aufzubauen, ausschließlich organisch. Hast du das auch schon mit Meta, Google Ads und Ähnlichem probiert? Und wenn ja, was waren da deine Erfahrungen?
Ja, ich hatte viel mit Meta Ads schon probiert. Da hatte ich eigentlich ganz gute Erfahrungen, muss ich sagen. Also es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich war dann auch eigentlich immer so auf Null, aber es dauert halt bei Meta-Ads, ne? Du musst viel testen, du musst viele Creatives machen, viele Videos. Und das schaffe ich aktuell zeitlich irgendwie nicht, weswegen ich die dann irgendwann ausgemacht habe. Du musst dem ja auch erstmal Zeit zum Lernen geben und so weiter. Aber ich möchte das definitiv die nächsten Wochen wieder in Angriff nehmen. Also definitiv, weil das hat mir eigentlich bisher tatsächlich am meisten gebracht, die Meta-Ads. Mhm. Viele, viele neue Kunden. Viele Kunden, die sich auch für mein Newsletter dann angemeldet haben, die dann im Nachgang auch was gekauft haben, die gefragt haben. Das war schon gut eigentlich.
Mhm. Hast du da Klaviyo-Einsatz für den Newsletter?
Habe ich noch nicht. Ich habe das alles über Shopify gemacht, aber ich möchte das jetzt umstellen, genau, bevor ich jetzt wieder mit Meta jetzt anfange, dass das über Klaviyo, wie auch immer, dass ich das dann darüber mache, ja.
Mhm. Jetzt gibt's ein bisschen Mehrwert von mir. Ist ganz, ganz wichtig, dass du das tust. Du arbeitest wahrscheinlich über die Shopify Flows und holst auch verlassene Warenkörbe und Ähnliches rein. Ist das korrekt?
Ja, genau.
Da ist das große Problem. Und liebe Anwälte da draußen, bitte kurz weghören. Shopify ist sehr restriktiv, was die Zustellbarkeit der E-Mails angeht, wenn die Kunden nicht explizit zugestimmt haben. So ist das Wort. Klaviyo ist da, ich sag's mal so, toleranter. Und das ist genau die Zauberei von Klaviyo. Du hast bei den, ja, die Shopify-Flows sind nett, sie kosten nichts, sie sind relativ einfach einzurichten, aber sie bringen schlichtweg zu wenig. Das heißt, wenn du wirklich nachhaltiges Retargeting machen willst, also Bestandskunden abgrasen willst, dann kommst du um Klaviyo nicht drum rum. Aber das große Aber, es gibt zwar eine Free-Version, aber leider hat Klaviyo sein Abrechnungsmodell von verschickten E-Mails vor ein paar Jahren umgestellt auf Profiles. Das heißt, jeder Kontakt generiert ein Profiles. Und wenn du die Profile überschritten hast, dann rutschst du in einen teureren Tarif. Mit anderen Worten, aus dem Free kommst du relativ schnell raus. Und jetzt kleiner Schockmoment. Deine monatlichen Fixkosten für Klaviyo starten bei $150. Das ist so ziemlich das Kleinste pro Monat. Aber ich kann dir eins sagen, es lohnt sich. Ich habe das bei vielen, vielen Brands gesehen. Es macht circa 10% vom Umsatz aus.
Echt? Mhm. Oh, das ist ja krass. Okay. Mhm. Mhm.
Und Klaviyo ist aber, hat aber eine sehr, sehr steile Lernkurve. Das kann ich dir sagen, weil du musst wirklich ziemlich viele Flows anlegen. Also im Prinzip genauso wie bei Shopify, ich gehe mal davon aus, du hast einen verlassenen Warenkorb, einen verlassenen Checkout, was es halt alles so gibt. Es ist eine Klickerei und vor allem mit diesen End- und Or-Parametern und so weiter, da ist eine Reise vor dir. Aber ich würde dir dringend empfehlen, das ist der erste heiße Tipp, den ich dir jetzt gebe, wirklich so schnell wie nur irgendwie möglich aufs Klaviyo umzustellen, denn du lässt wirklich Umsatz liegen.
Okay, ja, das ist gut zu wissen.
Ich hatte Angst vor den Fixkosten, aber ich sag mal, wenn du vernünftige Flows eingestellt hast und mindestens, sag ich mal, 2 bis 4 Newsletter pro Monat verschickst, dann holst du diese Kosten definitiv wieder rein.
Das hört sich doch gut an. Hört sich vielversprechend an, auf jeden Fall.
Das würde ich ausprobieren. Falls du übrigens Unterstützung brauchst bei Klaviyo und für euch da draußen, ihr wisst ja, der Podcast hier ist nicht kommerziell, das mache ich alles aus Herzens. Güte, wie man so sagen kann. Aber wir haben hinten dran ein Kollektiv von ganz, ganz, ganz tollen Leuten, die alle möglichen IT-Sachen können. Also wenn ihr da eine Frage habt, dann macht uns eine E-Mail an kontakte@ki-und-kaffee.de. Ich vermittle gerne weiter. Mein Lohn ist, dass ihr mir mal zurückmeldet, ob ihr damit Erfolg gehabt habt oder vielleicht mal eine Tasse Kaffee. Da freue ich mich riesig drüber. So, liebe Tanja, jetzt hast du gesagt, okay, jetzt wissen wir, du gehst in Richtung Klaviyo. Jetzt habe ich mir deinen Shopify-Shop angeschaut und ich muss sagen, ich bin schon ziemlich begeistert. Also die PDP, ne, Product Detail Page für euch da draußen nochmal als Übersetzung, ist schon ordentlich durchoptimiert. Also in diesem Shop stecken gefühlt schon ein paar hundert Arbeitsstunden, oder?
Oh ja, definitiv. Da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel rumgebastelt. Aber das ist auch etwas, was mir richtig viel Spaß macht, muss ich sagen.
Das Theme hast du dir gekauft und dann selber im Liquid programmiert? War das ein Premium-Theme oder hast du ein Basis-Theme gezogen? Erzähl mal ein bisschen was über dein Theme.
Das ist ein ganz normales Theme, das ist kostenlos, aber ich habe das ein bisschen optimiert, also ein bisschen gecodet, ein bisschen auch gekauft. Da gibt es eine ganz, ganz tolle App bei Shopify. Ich weiß nicht, ob du die kennst, sie heißt Section Store.
Absolut, ja, ein toller Gemischtwarenladen.
Richtig toll, ja, da gibt es so viele tolle Sachen. Da habe ich sehr, sehr viel eingekauft, aber ich bin jetzt gerade am gucken, dass ich mir auch eins kaufe. Da bin ich gerade schon ein bisschen am Machen und Tun. Und bei Shopify ist das ja so, du kannst die Themes ja immer erst ausprobieren, so gestalten, wie du die haben möchtest und dann erst kaufen. Und da bin ich gerade im Hintergrund ein bisschen dabei.
Geheimtipp von mir, Impuls-Theme finde ich ziemlich klasse.
Ja, den habe ich mir auch schon angeguckt. Ja, den finde ich auch super toll. Ja.
Leider ziemlich teuer. Ich glaube 200 Tacken einmalig. Da muss man mal durch, aber lohnt sich.
Ja, der sieht richtig toll aus. Ja, den habe ich auch schon im Blick, aber der ist halt echt ja, teuer, leider.
Tut ja. alles weh, das ist so. Ja, jetzt dein Onlineshop. Also ich kann fast nicht glauben, dass du das alles alleine gemacht hast. Hast du da nicht irgendwie eine Agentur oder ähnliches hinten dran bei der Geschichte oder zumindest gehabt?
Ich hatte eine Agentur tatsächlich, allerdings auch nur für einen Monat, den ich das mit den Meta-Ads ein bisschen ausbauen wollte. Aber ich konnte das aktuell nicht tragen, weil mir leider eine große Umsatzquelle, und zwar TikTok-Shop, weggebrochen ist. Mhm. Und da musste ich das leider erstmal pausieren.
Magst du ein bisschen von deiner Agenturerfahrung, du musst ja nicht sagen, um wen es geht, wenn du das nicht möchtest, ein bisschen erzählen, wie lief das, was haben die für ein Paid-Modell gehabt, wie zufrieden warst du dort und so weiter?
Also ich kann dazu leider noch nicht so viel sagen, weil ich ja erst einen Monat da mitgemacht habe. Es war so, dass die mir sehr viel Videomaterial zur Verfügung gestellt haben. Die haben auch von Anfang an gesagt, die werden mir nicht alles einrichten, sondern ich muss mir das alles selber beibringen. Und das fand ich eigentlich cool, weil ich möchte ja auch verstehen, was ich mache. Und ich möchte auch die Meta-Ads verstehen. Aber ja, wie gesagt, ich musste das ziemlich schnell abbrechen. Sie haben so ein Portal, da haben die ganz, ganz viele Lernvideos, da erklären die dir alles Schritt für Schritt. Und die haben 2 bis 3 Calls, wo auch noch andere Businesses mit drin sind. Und dann kannst du die halt alles fragen dort und kannst dann auch gucken, wie machen das die anderen und so weiter. Die sagen dir auch, wie sie die Creatives von dir finden, was man da optimieren kann. Ich hatte dann auch einen Call, da haben sie mir gesagt, was ich an der Homepage optimieren soll. Deswegen wahrscheinlich auch diese tolle Produktseite. Das habe ich alles mit denen zusammen optimiert. Und genau, dann habe ich eigentlich auch direkt gestartet, habe die Meta-Ads angemacht, also habe dann damit gestartet und habe dann noch nicht so viele Erfolge gesehen. Aber gut, das kannst du ja auch nicht nach einem Monat, ne? Ich bin dann immer bei plus minus null rausgekommen.
Wollen wir ein bisschen eintauchen ins Meta-Ads-Thema? Wollen wir ein bisschen reinnörden oder bist du da jetzt auf Glatteis?
Ja, können wir machen.
Okay. Ja, jetzt haben sie mit dir die Kampagnen aufgebaut. Was für einen Kampagnentyp hast du eingesetzt? Wie lief so das Testing? Und was war deine persönliche Lernkurve? Und was hast du vor allem an Tagesbudget eingesetzt? Und was kam dabei rum? Vor allen Dingen, ja, ich habe ganz viele Fragen natürlich. Was hast du da so für ein ROAS gehabt, beziehungsweise auch CPA?
Boah, da fragst du mich aber. Also, da muss ich jetzt erstmal reingehen.
Oh, Live-Account, Live-Audit.
Ja, dann kann ich dir das nämlich auch genau sagen. Also, ich hatte mit 25 Euro am Tag gestartet. Ich hatte, glaube ich, eine CBO. Was aber, glaube ich, fürs Testen nicht so toll war, das hatte ich, glaube ich, auch falsch gemacht damals. Die meinten nämlich, glaube ich, eher, man sollte mit einer ABO starten. Genau, ich hatte eine Testing-Kampagne. Ich hatte 1, 2, 3, 4 Anzeigengruppen. Die haben das dann immer so gemacht, dass wir dann immer die Creatives so circa eine Woche getestet haben und dann haben wir es ausgewertet. Entweder haben wir es dann pausiert oder wir haben das weiter drin gelassen und diese ganze Anzeigengruppe dann dupliziert, damit die Learnings nicht verloren gehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die ROAS noch finde. Das lädt gerade noch. Aber das dauert, glaube ich.
Ja, der Ad-Manager, der dauert immer. Der ist nicht der schnellste, noch ziemlich buggy, ziemlich wackelig. Also ja. Wenn man da einige Zeit drin verbringt, dann kriegt man das mit. Hast du auch Google Ads gemacht oder nur Meta?
Nur Meta, Google Ads noch gar nicht, nee.
Warum nicht?
Weil ich mich jetzt erstmal auf Meta Ads nur konzentrieren wollte, auf eins. Und auch mein Budget jetzt nicht so hoch war. Also 25 Euro am Tag war für mich schon viel. Ja, das habe ich leider mit Google Ads dann noch nicht gemacht. Aber möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr auch noch starten, weil ich gehört habe, für Schmuck soll das wohl auch ganz gut sein.
Habe ich auch drüber philosophiert im Podcast. Und zwar ganz, ganz wichtig, die Customer Journey. Du brauchst mehrere Kanäle, weil die Kunden in den seltensten Fällen, wenn sie über Meta reinkommen, sofort etwas kaufen. Du brauchst mehrere Touchpoints und zwar nicht nur auf einen Kanal, sondern idealerweise auch bei Google. Und Google ist ein ganz, ganz anderer Markt. Wir haben es bei Google mit Pull-Marketing zu tun. Das heißt, du hast Leute dort, die explizit nach deinem Schmuck suchen, hast aber auch eine riesige Konkurrenz, weil du bei Google Shopping unterwegs sein wirst, Preisvergleichbarkeit und alles. Während du bei Meta im Push-Marketing natürlich auch Konkurrenz hast, aber du kannst natürlich bei Meta Bedürfnisse schaffen. Aber ich verstehe das. Google hat nochmal eine ganz, ganz eigene Lernkurve. Ich persönlich mag Google überhaupt nicht, Google Ads. Dafür haben wir bei uns ganz, ganz tolle Leute im Kollektiv, zum Beispiel unsere Annika. die ist, ich nenne sie liebevoll die Google Queen, denn die ist wirklich in der Lage, also wenn du bei Google startest, mach mir eine Mail, die ist wirklich in der Lage, profitabel zu skalieren. Und zwar einfach unter anderem, weil sie mit manueller Gebotsstrategie arbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich gehe mal davon aus, und das wäre auch so ein Thema, Gebotsstrategie. Lass mich raten, ihr habt beim Testing in der Agentur Lowest Cost gemacht, die 25 Euro eingesetzt und gib ihnen Saures, oder?
Ja, genau so war das. Genau so war das. Ja, aber ich muss sagen, ich fand es halt gut bei der Agentur tatsächlich, dass man sich das auch alles so ein bisschen selber beibringen musste, dass ich jetzt keinen habe, der mir das einfach alles so einstellt und so weiter, sondern ich habe es viel mehr verstanden und ich wusste auch nicht, dass das so komplex ist, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe natürlich, bevor ich mit der Agentur gestartet bin, habe ich natürlich schon einfach so Ads mal geschalten. Hab die aber immer wieder ausgemacht, weil ich mir dachte, nach zwei Tagen, wieso kommt da kein Kauf rein? Und ich glaube, das machen sehr viele den Fehler. Ich habe halt immer direkt erwartet, komm nach zwei Tagen, wenn ich da 50 Euro reinballer, dass ich dann direkt Käufer haben muss. Und ich habe nicht verstanden, dass da so ein riesen Algorithmus dahinter steckt und dass die erstmal die Daten überhaupt sammeln müssen.
Lass mich raten, du hast den Klassiker gemacht, Beitrag direkt bewerben aus Instagram.
Ja, genau.
Da kannst du dein Geld quasi verbrennen. Das bringt gar nichts.
Ja, genau so habe ich das gemacht, ja.
Das ist der Klassiker für euch da draußen. Nochmal, warum solltet ihr keinen Beitrag bewerben? Das ist der blödeste Traffic, den ihr überhaupt nur einkaufen könnt, denn ihr braucht qualifizierten Conversion-Traffic. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das ganze Tracking mit Shopify, Stichwort Pixel, Conversion-API und so weiter. Hast du das auch alles selber eingerichtet? Wie war deine Journey?
Das hatte ich schon davor eingerichtet, ja, aber da muss ich noch mal gucken, ob ich das auch wirklich alles korrekt gemacht habe, weil das Problem ist, bei mir hat die Zeit einfach gefehlt, weil ich ja noch den Kleinen habe und so weiter. Es ist bei mir immer relativ schwierig, mich damit mal richtig intensiv zu befassen, aber das habe ich auf jeden Fall auch noch auf dem Schirm und möchte ich jetzt auch noch vernünftig machen.
Empfehlung von mir, auch wieder Tipp, mach uns eine E-Mail an Kontakte zwischen KI und Café.de oder ihr da draußen auch. Und ich habe ja, ich glaube, die letzte Folge war es, ich bin schon wieder so vergesslich, da habe ich über das Thema Audit gesprochen. Lass deinen Account, den du schon hast, kurz auditen. Also gönn dir das Geld, das ist nicht allzu teuer. Lass dir mal das alles überprüfen, weil das Tracking ist dermaßen komplex geworden. Eine Pixel-Integration in Shopify, damit ist es nicht getan. Es muss eine Conversion-API eingerichtet werden und selbst die Conversion-API reicht nicht mehr aus. Wir haben so viele Probleme momentan mit der Datenqualität, Stichwort iOS 26. Wir haben ja das Problem, also Problem ist es nicht, Datenschutz ist natürlich wichtig, aber es gibt ja dieses Wettrennen zwischen Meta und Co. und den Datenschützern und die Datenschützer wollen unsere aller Daten natürlich schützen, aber für die Händler wird es immer wie schwieriger, an saubere Daten zu geraten. Deswegen das Tracking, bevor du nur irgendeinen Euro in irgendetwas investierst, muss das Tracking einwandfrei laufen. Das muss nicht nur einwandfrei eingerichtet sein, sondern das muss sauber durchgetestet sein. So, und jetzt hast du so richtig eine Predigt von mir bekommen.
Ja, aber du kriegst auf jeden Fall da eine E-Mail von mir.
Wow, jetzt sind wir bei Meta Ads. Google Ads hast du ausgelassen, deinen Shop und so weiter. Habe ich mir angeschaut. Wirklich super, super optimiert. Eine Sache ist mir aufgefallen. Achtung, jetzt lieb gemeinte Kritik. Neukundenoffer von 25% Rabatt ist heftig, oder?
Ja, ist heftig, aber gilt dann auch nur für die erste Bestellung.
Ich verstehe. Hast du verschiedene Rabatte probiert und bist bei 25 gelandet?
Ja, ich habe tatsächlich davor erstmal 15% probiert, dann 20% und die 25%, die liefen halt natürlich am besten, aber die sind natürlich schon im Preis mit einkalkuliert.
Und die 25% Rabatt, die gibst du raus, wenn du die E-Mail-Adresse bekommst. Also du brauchst vorher, du willst natürlich die Kunden im Newsletter haben, oder?
Genau, richtig. Ja, also ich möchte die E-Mail-Adresse haben und dafür bekommen die dann einmalig die 25%.
Jetzt werden wir wieder fachlich. Jetzt gehen wir in den LTV, ne? Den Customer Lifetime Value, ne? Oder CLV besser gesagt, so rum. Wie ist der bei dir? Hast du eine, also genau eine Prozentzahl musst du jetzt nicht irgendwie mir rauskramen, aber wie ist dir die Wiederkaufsrate so gefühlt? Aber vielleicht weißt du auch die genauen Zahlen bei deinen Kunden.
Kann ich dir gar nicht sagen. Bei mir ist halt der Unterschied, ich arbeite viel mit TikTok Live und mit Whatnot. Ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst.
Ich habe keine Ahnung. Hilf uns, damit wir nicht dumm sterben.
Das ist quasi eine Plattform für Live-Shopping.
Oha, habe ich von gehört.
Ja, das kommt ja jetzt auch immer mehr. Das ist wie dieses alte QVC. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber darüber mache ich ja den meisten Umsatz.
Nein, jetzt musst du erzählen. Komm, wir haben zwar nur begrenzt Zeit, aber jetzt bin ich neugierig. Endlich mal jemanden hier, der über Live-Shopping reden kann. Wie funktioniert das? Was kostet das? Wie läuft das ab? Wie bereitest du dich darauf vor? Ich meine, da ist ja der Podcast hier für dich ein Spaziergang, ne?
Ja, mittlerweile schon. Also ich muss sagen, das hat mich am Anfang sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Auch, dass ich mich überhaupt vor die Kamera setze und rede und mein Gesicht zeige. Ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht. Aber mittlerweile bin ich das schon so gewohnt. Also ich habe das angefangen, als es den TikTok-Shop gab. Und zwar hat das mit dem TikTok-Shop, ich glaube, letztes Jahr erst September oder Oktober angefangen. Da habe ich mir dann direkt natürlich alles eingerichtet. Und bin dann nach und nach live gegangen, immer so am Wochenende, wenn ich mal Zeit hatte, vielleicht auch mal unter der Woche, wenn der Kleine geschlafen hat. Und dadurch konnte ich mir tatsächlich organisch, ohne Ads oder nix, mir eine kleine Community aufbauen. Das war super. Klar, wenn du was über TikTok Shop verkaufst, der ist übrigens jetzt mittlerweile auch gesperrt.
Was machst du?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist halt wegen diesen ganzen Designschutz, was auch immer. Ich habe das auch gar nicht mehr verkauft, aber trotzdem sperren die mich immer wieder deswegen. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall bin ich jetzt bei einer anderen Plattform, da läuft das aber auch ganz gut. Die wollen natürlich pro Verkauf, wollen die 9% Provision haben.
Uff, das ist viel.
Ja, ist schon sehr, sehr viel. Aber das Gute ist halt, dadurch konnte ich mir eine kleine Community aufbauen. Also es sind super, super liebe Mädels drin, die auch immer wieder bei mir bestellen, auch mal offline, die immer wieder in mein Live kommen, mich unterstützen, mit mir labern. Es ist wie, ich hab zu meinen Mädels gesagt, samstags abends, es ist wie, als würde man mit Freundinnen zusammen einfach sitzen und eine kleine Schmuckparty machen. So war das immer. Richtig, richtig toll. Und mittlerweile habe ich auch einen WhatsApp-Kanal, da kann ich dann auch immer meine ganzen Neuheiten präsentieren, News, wann ich live gehe und so weiter. Und da sind schon ein paar Mädels drin.
Du hast im Vorgespräch gesagt, dass sie wahrscheinlich zuhören. Dann kannst du ja mal kurz einen Gruß raushauen.
Ja, liebe Grüße, vor allem auch an die liebe Mona, an die Alexis. Das sind meine Moderatoren im Live. Mm. Genau, die Mona ist eine, die habe ich tatsächlich auch im Live kennengelernt. Die hatte bei mir bestellt und wir haben uns so gut verstanden, dass wir mittlerweile tatsächlich Freundinnen geworden sind, was echt super toll ist. Die unterstützt mich bis heute in den Lives und ist immer dabei und schreibt rein und macht und tut. Und mit ihr stimme ich auch ab, was wir einkaufen und so weiter. Also ganz, ganz toll, wirklich.
Mensch, du bist so ein bunter Fächer für mich, aber leider, leider rennt die Zeit davon. Ich würde doch Folgendes vorschlagen, das haue ich jetzt hier einfach mal raus. Es schreit nach einem weiteren Teil. Es schreit nach einem Deep Dive in alle möglichen Themen. Wir müssen da, glaube ich, ganz, ganz viel bei dir noch rauspressen. Vor allen Dingen, du hast ja auch im Coding-Bereich, bist ja unterwegs, Shopify. Ich glaube, du hast wirklich einen riesen Fehler gemacht, dass du hier dieses Interview gestartet hast. Ich werde alles aus dir rausholen, was nur irgendwie geht.
Oh Gott, okay.
Ja, also wir haben hier, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, wir haben hier im Hintergrund gerade heftige Gewitter, endlich kühlt es ab, aber auch ein guter Moment, jetzt hier den Deckel drauf zu machen auf die ganze Geschichte. Liebe Tanja, ich danke dir vom Herzen, dass du hier deine Erfahrungen geteilt hast. Ich werde dich jetzt gleich dann auf Off stellen und dich dann nochmal kurz zurückrufen nach der Folge. Gibt es noch irgendwas, was du der Community hier noch mit auf den Weg geben willst, Gründer, Gründerin, irgendeinen mega heißen Tipp deinerseits?
Mega heißen Tipp habe ich jetzt nicht, aber wenn ihr den Wunsch habt, euch auch mal selbstständig zu machen oder was Eigenes wollt, eurer Kreativität den freien Lauf lassen wollt, dann fangt einfach an. Überlegt nicht lange, fangt einfach an. Es lohnt sich.
Mega. Mit den Worten machen wir den Deckel drauf. Ich rufe dich dann nochmal zurück, liebe Tanja, und tu dich jetzt ganz, ganz böse rauskicken. Tschüss, Tanja.
Tschüss.
So, liebe Leute, die Tanja, die hört uns jetzt nicht mehr. Wow, was für ein Interview. Ich bin immer wieder völlig von der Rolle, was ihr da draußen für tolle Projekte macht. Wirklich wieder mal ein Interview, das mir richtig tief ins Herz ging. Ach, die arme Tanja, die musste einiges erdulden hier gerade am Kreuzverhör und ich hätte locker noch eine Stunde drauflegen können. Aber ihre Zeit ist begrenzt und eure Aufmerksamkeitsspanne da draußen auch nicht forever. Deswegen teilen wir das in Häppchen ein und ich hoffe, dass ich Tanja sehr bald zu einem weiteren oder mehreren Teilen hier überreden kann. Herzlichen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Das war wieder mal ein Gründer- bzw. Gründerinnen-Interview. Ich freue mich mega über jede Bewertung in eurem Podcast-Player des Vertrauens, 5 Sterne am liebsten. Jedes Feedback an Kontakte zwischen ki-und-kaffee.de oder über Instagram. Wenn ihr so unterwegs seid wie die Tanja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Dingen rund um Shopify, Meta-Ads, Google-Ads und so weiter, dann meldet euch bei uns. Wir schicken das weiter ans Kollektiv bei uns. Wie gesagt, der Podcast hier ist kommerziell komplett frei von irgendwas. Hier ist kein Pitch, hier ist kein Lead-Magnet unterwegs. Hier ist keine Agentur und Ähnliches hinten dran. Ich mache das aus Spaß an der Freude. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest den Folgentext oder hört die Pilotfolge. Da erzähle ich euch nochmal, warum dieser Podcast, weshalb, wieso. Ansonsten lade ich euch natürlich auch herzlich ein. Habt ihr auch mal Lust, hier in diesem Podcast aufzutreten und von eurer Geschichte zu erzählen, dann freue ich mich auf eure Bewerbung an. Bewerbung klingt ein bisschen spießig. Dann freue ich mich einfach auf eure E-Mail so rum an kontakt@zwischenki-und-kaffee.de. Bei der Gelegenheit nochmal ein herzhaftes Prost da draußen. Ich habe vor lauter Aufregung so gut wie nichts getrunken, habe aber Halsweh, daher sind meine Stimmbänder jetzt so ziemlich am A-Punkt. Ja, mach dir einen schönen Tag da draußen oder eine gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Bleib gesund und informiert. Bis dann, euer Markus.